Da ist doch ein Treffen in der Gemeinde angesetzt. Es wurde eingeladen, dass sich alle treffen. Wir wollen Zeit miteinander verbringen, hieß es. Wir werden Zeit haben, miteinander zu sprechen. Es wird auch gemeinsam gegessen werden. Und so nach diesem christlichen Jargon, wie es heißt, ein jeder habe etwas, solle auch jeder ein bisschen was mitbringen und dann sein Essen und seine Getränke mitbringen. Und dann treffen sich die Leute und alles wird vorbereitet. In dem Raum wird alles geschmückt und die Leute setzen sich hin, setzen sich zu Tisch und es wird gebetet, wie es sich gehört, vorm Essen. Und dann geht es los. Und etwas fällt auf. Bei dieser Gemeinschaft, die die Leute dort miteinander haben, fällt etwas auf. Und zwar deutliche Unterschiede in dem, was die Leute mitgebracht haben zum Essen. Nun, das ist ja nicht groß überraschend, weil wir mögen ja alle unterschiedliche Dinge. Aber nicht nur in der Tatsache, was mitgebracht wurde, tauchen deutliche Unterschiede auf, sondern auch in der Tatsache, wie viel. Jetzt sagst du ja, das ist ja auch noch nichts Besonderes, weil der eine isst mehr, der andere isst weniger. Aber die Unterschiede in dem Fall bei diesem Treffen, von dem ich erzähle, die war noch deutlicher. Da gab's Leute, da war an der einen Ecke, die Tische waren zum Brechen voll und andere in der anderen Ecke von dieser ganzen von diesem ganzen Miteinander hatten einfach nur einen Schluck zu trinken mitgebracht und sonst nichts. Die Unterschiede waren also krasser, als man sich das denken konnte. Und während die einen noch rein leuchteten und üppig aßen, saßen die anderen knurrenden Magens vor ihren leeren Tellern. So groß waren die Unterschiede. Jetzt denkst du, ach komm, das ist doch kein Problem. Das war doch bestimmt so, du hast doch davon gesprochen, dass das ein Treffen in einer Gemeinde war, in einer Kirche. Da war es doch bestimmt so, dass die Leute, die so viel hatten, von ihrem Überfluss den anderen gegeben haben, damit die auch was haben, oder? Könnte man denken. Das geschah aber nicht. Das geschah nicht, sondern währenddessen die anderen auf ihren, die einen auf ihre leeren Teller starrten und die Mägen knurrten, saßen die anderen da und waren teilweise sogar schon recht locker und gelöst. Mehr als sonst. Die Zunge war schon etwas gelöster, weil sie auch diverse andere Getränke mitgebracht hatten. Und man sagt, was? Das ist ja echt krass. Was hast du dir denn da wieder für eine Geschichte ausgedacht, Stefan? Naja, es geht ja noch weiter. Und diese Szenerie, die spielt sich so ab und man könnte denken, Mensch, sag mal, sehen die das nicht oder wollen sie es nicht sehen, dass die anderen nichts haben? Es wird irgendwie nicht so richtig aufgelöst, auf jeden Fall. In diese Situation hinein steht einer auf, nimmt so ein Brot in die Hand, nimmt einen Becher, einen Trinkbecher in die Hand und sagt ein paar Worte und sagt so, jetzt lasst uns Abendmahl feiern. Und dann feiern sie das Abendmahl. In Erinnerung an das, was geschehen war, Brot und Wein, Leib und Blut von Jesus. Und dann feiern sie. Halb angetrunken oder knurrenden Magens. Riesenunterschiede. Jetzt denkt ihr, oh, voll krass. Einige sagen, das kommt mir bekannt vor. Ist wohl doch keine ausgedachte Geschichte, nein. Ist nämlich eine tatsächliche Geschichte, die sich ereignet hat. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber diese Unbarmherzigkeit, diese Ungleichheit, die schreit zum Himmel, oder? Also so wie ich es jetzt hier beschrieben habe, würde ich sagen, sag mal, das geht gar nicht. Das darf doch nicht angehen. Und das auch noch in einer Gemeinde, in einer Kirche, hallo? Könnt ihr meine Erregung ein bisschen verstehen? So ein bisschen. Ihr sitzt so, ja. Gut. Also ich bin etwas erregt darüber. Keine erfundene Geschichte. 1950, 1970 Jahre ist es her, tatsächlich passiert. Nein, natürlich nicht hier bei uns. in Korinth. Und Paulus kommentiert das, was ich hier gerade so beschrieben hat, ebenso, weil er das beobachtet hat und es ist ihm zu Ohren gekommen. Und er sagt, was soll ich denn noch hierzu sagen? Soll ich euch etwa dafür loben? Und dann sagt er, nein, auf keinen Fall. Hierin lobe ich euch nicht. Das habt ihr nicht gut gemacht. Und es ist kein Wunder, dass gerade hier in dieser Stelle, 1. Korinther 11, ab Vers 22, wo ich das gelesen habe, Paulus sich nochmal genötigt fühlt, diese Gemeinde, wie soll ich denn das mal liebevoll sagen, mitzuteilen, wie man das Abendmahl in einer guten Art und Weise feiert. Ist nachzuvollziehen, oder? Wenn sie das so miteinander geteilt haben. Und übrigens dann ab Vers 23, also ein Vers später, beginnen diese Worte, die die meisten sicherlich schon mal gehört haben, weil die gelesen werden, bevor wir Abendmahl feiern. Ja? Denn ich habe von dem Herrn empfangen und ich habe das euch schon mehrfach überliefert, dass der Herr in der Nacht, der er verraten ward. Ne? Und ihr könnt das jetzt alle eigentlich fast alle mit runtersprechen. Oder auch kaum einer, weiß ich nicht. Die Frage ist, und mit der möchten wir uns heute Morgen ein Stück beschäftigen, was hat es mit diesem Abendmahlfeiern auf sich? Ich glaube, wir bringen ganz unterschiedliche Hintergründe mit, ganz unterschiedliche Erfahrungen zu diesem Abendmahlfeiern. Und ich möchte auch auf die Frage eingehen, warum oder besser gesagt, wozu feiern wir denn Abendmahl? Unter anderem auch heute oder dann gleich. Wir tun es ja regelmäßig und wisst ihr, nachdem ich, das schicke ich schon mal als Vorbemerkung voraus, hier über diesem Thema noch mal ganz neu nachgedacht habe, habe ich so eine Sehnsucht bekommen, ich will das eigentlich mehr machen, mehr erleben. Warum, werdet ihr gleich sehen. Seid ihr angeschnallt, können wir reingehen? Ja, ne? Sehr gut. Ich möchte uns ein paar Denkanstöße mitgeben, die ganz unterschiedlich sind, was ich glaube, warum wir Abendmahl feiern und wozu es gut ist. Und es gibt unterschiedliche Aspekte. Den einen wird vielleicht der Punkt berühren und sagen, oh, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Und der andere wird sich vielleicht den anderen Aspekt rausgreifen und sagen, das hat zu mir gesprochen. Und das ist auch vollkommen okay so, weil wir unterschiedlich sind. Ich möchte uns dazu zwei Texte vorlesen. Einen, wo es um Jesus geht. Und den anderen, wo es um die ersten Gemeinden geht, die damals nach Pfingsten entstanden sind. Und ich lese uns ein paar Verse aus Lukas 22, wo Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl feiert. Und als die Stunde nämlich gekommen war, legte Jesus sich zu Tisch und die Apostel, das sind seine Jünger, mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl, dieses Mahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Etwas später steht dann, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. So viel mal der erste Text und der zweite Text. Von den ersten Gemeinden, da heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Das ist das Abendmahl und im Gebet. Und dann steht noch etwas über die Atmosphäre, wie sich das so abgespielt hat. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Hielten die Mahlzeiten mit Freude und mit lauterem oder ehrlichen, ungeteilten Herzen. Ich finde, man sieht hier deutlich eine Sache, mit der möchte ich einsteigen. Das Abendmahl, was wir feiern, ist ein Fest der Erinnerung. Jetzt kannst du sagen, ja, Fest der Erinnerung, warum brauchen wir denn ein Fest der Erinnerung? Ich glaube, das ist das Naheliegendste. Dass Jesus, und er hat es ja selber hier gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis, damit ihr euch erinnert. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder Punkte, wo wir uns erinnern. Warum? Weil wir ganz schön schnell vergessen, oder? Wer vergisst immer wieder mal an und sagt, ach Mensch, ich wollte doch eigentlich dran denken. Wir nehmen uns manchmal Sachen vor und sagen, oh, ich müsste das eigentlich jetzt heute auch noch machen und dran denken. Und wenn du dir deinen kein Post-it irgendwo an den Spiegel klebst, wo dann draufsteht, das und das machen, dann ist es am Abend, ach, ich wollte doch, oder? Geht's euch auch so? Egal, ob wir 20, 40 oder 75 sind, es ist überall gleich, oder? Und es ist gut, sich zu erinnern. Deswegen gibt es Festtage, Feiertage. Deswegen gibt es Dinge, die wir immer wieder tun, damit wir erinnert werden, damit wir nicht vergessen. Die Frage ist, woran sollen wir denn denken? Und was sollen wir nicht vergessen? Ich meine, das ist ja das Entscheidende beim Abendmahl. Wie war es hier bei Jesus, bei diesem ersten Abendmahl, das er eingesetzt hat? Eigentlich, und das haben wir gelesen, war es ein Passamahl. Und das war nichts anderes als ein Fest der Erinnerung. Als Jesus hier mit seinen Jüngern, die genauso wie er Juden waren, dieses jüdische Fest, dieses Passamahl feierten, haben sie woran gedacht? An diesen grandiosen Auszug des Volkes Israel von damals aus Ägypten. Aus 400 Jahre Gefangenschaft, Unterdrückung, Knechtschaft. Und das haben sie mit diesem Mahl gefeiert. Waren verschiedene Becher, verschiedene Dinge, wo sie sich erinnert hatten an diese Nacht, wo sie Rettung erlebt haben durch dieses Blut, was an den Türpfosten gestrichen wurde, dieses Tierblut. Und da wurden sie verschont, ihre Erstgeborenen. Und nicht lang danach konnten sie ausziehen aus Ägypten von dieser Sklaverei hinein in die Freiheit. Und das war das, was sie feierten. Das feierten sie, die Jünger, hier mit Jesus in diesem Passamahl. Sie feierten einfach diesen großartigen Gott, der derselbe ist und der rettet. In diese Atmosphäre tauchen wir ein. Das müssen wir einfach mithören. Ja, das feierte, so dürfen wir uns das vorstellen, Jesus in diesem, wie uns die Bibel beschreibt, Obergemach dort mit seinen Jüngern. Sie lagen zu Tisch und das war jetzt nicht so, dass sie kurz zusammenkamen, 2-3 Minuten zusammen waren, kurz Abendmahl nahmen und dann tschüssi. Nein, das war eine Sache von mehreren Stunden. Wir haben das letztes Jahr mal erlebt. Wow, also 3 Stunden, 4 Stunden gehen da echt schnell vorbei. Die haben das richtig gefeiert. Jetzt frage ich uns mal was. Ich habe das eigentlich gar nicht geplant. Aber sind wir noch in der Lage, auch innerhalb von Gemeinde, innerhalb von Kirche im Gottesdienst richtig zu feiern, uns zu freuen? Also, ich weiß ja gar nicht, wo ihr überall so hingeht, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, wenn ich ihn oder sie, egal jetzt wo, ob das im Eishockeystadion, ich nehme mal was, wo bestimmt keiner hingeht, oder Josh? Oder egal, vielleicht ich lasse das. Auf jeden Fall könnt ihr euch sicherlich ganz eure Situationen vorstellen, wo ich euch antreffen würde und ihr sagen würde, juhu, da würde ich euch jubeln sehen wegen Sachen, wo wir sagen, die sind auch nicht schlecht. Aber die sind überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, dass wir einen Gott haben, der heute noch befreit, der heute noch lebt und den wir erfahren können, oder? Und wir würden, wenn wir jetzt im Stadion sitzen, würden ausrasten, weil ein Tor gefallen ist und hier sagen wir, stimmt, Amen. Ist aber auch cool, dann, weil wir sind ja, das finde ich so, wir sind ja Deutsche. Bitte? Du bist, das ist ja noch schlimmer. Ja, nein. Aber es ist gut, dass du es erwähnt hast. Genau. Ich möchte uns dazu einfach nochmal so ein Stück herausfordern, weil ich glaube, wenn wir sagen, es ist ein Fest der Erinnerung, dann heißt es nicht, das ist ein Trauermoment der Erinnerung. Versteht ihr? Ich glaube, Gott will, dass wir uns erinnern, dass diese Freude darüber, was er getan hat, wieder neu in uns, darf ich mal so sagen, entfacht wird. Das darf man ruhig spüren, ein wenig zumindest, dass du dich freust über das, was Jesus in deinem Leben getan hat. Ist das okay? Ich weiß leider nicht, wer das gesagt hat, aber es hat mir jemand gesagt, wenn die Christen nur etwas erlöster ausschauen würden, wäre es vielleicht für den einen oder anderen leichter, ernsthafter nach Jesus zu fragen. Könnte was dran sein, oder? Aber ihr könnt euch wieder, ich will euch nicht zu sehr kitzeln hier, aber eigentlich irgendwie doch. So. Mitten in dieses Passafeiern, mitten in dieses Fest, was Jesus mit seinen Jüngern hier feiert, macht Jesus auf einmal etwas anders. Ich will uns das nur noch mal in Erinnerung rufen. Anstatt dieses Opferlamm in den Mittelpunkt zu stellen, wie es bei diesem Mahl war, nimmt er Brot und Wein und gibt diesem eine ganz neue Bedeutung. Nicht mehr dieses Tierblut an den Pfosten und dieses ungesäuerte Brot, was zu Indiz für diese jahrelange Gefangenschaft war, für das, was nicht gut schmeckte. Er nimmt das und sagt, ich werde für euch zum Opfer. Ich werde für euch diese Brot, diesen Leib und dieses Blut hingeben, damit ihr erlöst werdet, damit ihr verschont werdet, damit ihr frei ausgeht und wieder eine Beziehung mit Gott haben könnt. Das sagt er ihnen. Und dann erklärt er sich selber zum Opfer, dass das kommen wird, dass er zur Errettung aus Sünde und Schuld wird, zur Heilung und zum Heil. Und genau daran sollen die Jünger sich immer wieder erinnern und wir auch. Und wir wissen, dass Jesus, das, was er dort angekündigt hat, seinen Jüngern, dass er das eingehalten hat, stimmt's? Der ist ans Kreuz gegangen. Er ist dorthin gegangen, auf diesen Hügel vor Jerusalem, auf Golgatha, hat sein Leben hingegeben, hat sich ans Kreuz nageln lassen und er starb dort, um uns zu befreien. Und dass es geklappt hat, ist ganz klar sein letzter Ausruf dort, bevor er seinen Geist sich selber in die Hände Gottes gegeben hat, hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Er hat gesagt, es ist erledigt, es ist getan, um uns frei zu machen von Bindungen, von Unvergebenheiten, von Bitterkeit, von unserem Ego und dass er heilen kann. Ist das ein Grund, sich daran zu erinnern, immer und immer wieder? Ich finde ja. Ich weiß, die wenigsten von uns waren schon tatsächlich mal eingesperrt, eingekerkert, hinter Gittern. Kann sein, dass der eine oder andere das schon mal erlebt hat. Aber wer ähnliche Situationen schon mal erlebt hat, kann so ein Stück nachvollziehen, was Befreiung bedeutet. Rauszukommen auf einmal aus einer, was weiß ich, für eine schlimmen Situation. Oder auf einmal zu hören, nach einer OP zum Beispiel, oder nach einer Behandlung oder nach einem Gebet, es ist alles weg. Es ist alles weg. Du bist frei davon. Wisst ihr, wer das schon mal erlebt hat, ich glaube, der kann den zweiten Aspekt, was Abendmahl bedeutet, und ich habe ihn schon ein bisschen angerissen, kann ihn sehr, sehr gut nachvollziehen. Nämlich diesen hier. Ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass Abendmahl feiern ein Fest der Freude ist. Stimmt's? Ein Fest der Freude. Und noch viel, viel mehr. Also nicht, dass er denkt, oh, was, ich vergesse heute ein paar Aspekte. Nein, ich möchte festhalten. Jesus, und das haben wir gelesen, hat zu seinen Jüngern gesagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Ich meine, deutlicher kann man es ja nicht ausdrücken. Der hat richtig Bock gehabt, sich mit den Jüngern zu treffen. Der hat sich gefreut, ohne Ende. Er hat gesagt, ich sehne mich danach, dieses Fest mit euch zu feiern. Warum? Weil er sich gefreut hat. Und nicht nur bei Jesus war es so, diese Haltung von Vorfreude, weil es etwas Besonderes war, sondern die erste Gemeinde genauso. Sie nahmen das mit Freude. In anderen Übersetzungen steht sogar mit Jubel. Ich kann euch sagen, da war was los, wenn die sich gemeinsam getroffen haben und Abendmahl gefeiert haben. Die haben gesagt, juhu, wir sehen uns wieder. Wie schön ist das? Und wir feiern gemeinsam Abendmahl. Mich würde es ja interessieren, so wer heute Morgen so in diesen Gottesdienst gekommen ist, vielleicht sogar dran gedacht hat und gesagt, heute Abend mal, yeah, heute Abend mal. Wo sagst du, nee, ja, ich bin froh, dass ich es kurz nach 10 geschafft habe. Also so intensiv vorbereiten tue ich mich nicht auf den Gottesdienst. Wäre aber vielleicht mal eine Idee. Einfach so, oder? Ja, ich kitzle euch schon wieder, das ist schlimm heute. Sie freuten sich, diese ersten Gemeinden, auf etwas Fröhliches, auf etwas Wertschätzendes. Und ich kann uns auch sagen, warum. Weil sie wussten, was es für eine Kraft ist, miteinander hier Abendmahl zu feiern. Sie wussten, dass sie gestärkt von diesem Miteinander wieder in ihre Häuser gingen, dass sie gestärkt in den Alltag gingen, weil sie etwas mitnahmen. Und was, das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber das war etwas, was von Freude, von Fröhlichkeit und was einen Festcharakter von Freude hatte. Könnt ihr das ein Stück nachvollziehen? Wenn man das hier so liest, sie waren täglich zusammen, das ist denn auch nicht langweilig geworden. So hat man den Eindruck. Jetzt müssen wir schon wieder dahin und ach. Versteht ihr? Also ich empfinde da bei diesem Lesen der Texte, sagen wir, da war was los. Sie sagen, hey, endlich, jetzt geht's weiter. Ja. Ich hoffe, dass du heute Morgen so zum Gottesdienst gekommen bist. Warum? Sie feierten gemeinsam den Sieg ihres Herrn. Hast du schon mal gejubelt über einen Sieg? Ich wette ja. Ich wette. Ich weiß, wie ich jubel, wenn ich, und das ist nur ein Tischtennis-Match, wenn ich beim Tischtennis-Punktspiel manchmal nur einen Punktgewinn mache, ja, dann müsstet ihr mich mal hören. Ja, das mache ich jetzt nicht, weil ich bin auf Sendung. Ja. Ah ja, klar. Ne? Und dann kommt so ein Jubelschrei raus. Einfach, weil man sich freut. Und es ist jetzt nicht nur, dass ich in den ganzen Punktspielen einen Punkt mal mache. Ich freue mich auch wieder mal, wenn du jetzt sagst, ja, ich weiß doch, dass Jesus gesiegt hat. Ja, da kannst du dich auch zweimal oder dreimal freuen, das ist auch okay. Ja, ich freue mich manchmal in einem Satz sogar an mehreren Punkten. Stellt euch das vor. Jetzt sagst du, ist ja klar. Ah, ja und? Aber wenn wir Jesus seinen Sieg feiern, das ist genauso klar, oder? Naja. Nee, nix, naja. Aber mal ehrlich. Wenn ich persönlich an viele Abendmahlsfeiern, auch in meiner Vergangenheit, so als Kind oder als Teenie oder sowas auch zurückdenke, dann war das irgendwie eher geprägt so von, ich würde mal sagen, von so einer stillen Andacht. Und das ist okay, ich habe nichts gegen stille Andacht. Die aber irgendwie gepaart war mit so einer unterschwelligen Furcht. Mit so einer Vorsicht. Irgendwie war da was angespannt. Also zumindest habe ich das so häufig erlebt. Wenn du davon gar keine Ahnung hast, du sagst, nö, das ging mir ganz anders, einwandfrei, hör das einfach nochmal an, was mich so bewegt hatte. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das so, dass diese Atmosphäre, dass irgendetwas so in der Luft war, was wie so ein Achtung, Vorsicht, da war. Vielleicht noch da ist. Vielleicht liegt es so ein Stück an dem Text, den man immer und immer wieder als Einsetzung, wie wir das nennen, Einsetzungsworte aus diesem ersten Korintherbrief gehört hatte, wo es heißt, nicht unwürdig nehmen. Wehe. Wenn nämlich, dann, so habe ich das immer so gehört, dann, wow, dann machst du dich schuldig. Und wenn du nicht aufpasst, dann patsch, ja, dann trifft dich irgendein Unglück. So denkst du jetzt vielleicht, boah, wie hast du das denn immer verstanden? Wo bist du aufgewachsen? Ich dachte immer, boah, das war nicht so dieses, Jesus hat den Sieg, Feier. Und ich sag gleich noch etwas zu diesem unwürdig oder prüfen. Aber das war sehr herausfordernd. Was hat es denn damit auf sich, dieses unwürdig und dieses Prüfen, dieses Aufpassen und Gucken, Achtung, ganz gefährlich. Ich hatte immer den Eindruck, irgendwie Abendmahl ist dann gar nicht so, das ist sehr gefährlich. So war mein Eindruck. Aber wisst ihr, was ich sehr schnell festgestellt habe? Bei diesem unwürdig geht es nicht um unwürdig sein, dass du unwürdig bist, sondern dass man dieses Abendmahl unwürdig, in einer unwürdigen Weise, Art und Weise nimmt. Wie komme ich denn darauf? Frage, mit wem feiert Jesus das erste Abendmahl? Mit seinen Jüngern, ja? Wer war da so alles dabei? Lassen wir uns mal gucken. Judas der Verräter. Oh. Unwürdig, oder? Das ist ja. Da war, ach, da fällt mir noch jemand ein. Da war, glaube ich, ein Petrus dabei. Das war ein Verleugner. Also der war ja sonst ganz gut drauf, aber der, meine Güte, kurz danach. Und Jesus wusste das auch noch, verleugnet er ihn. Dem hat Jesus bestimmt kein Brot und Wein gegeben. Richtig? Nein. Der war auch dabei. Gibt's doch nicht. Unsere religiöse Seele begehrt schon ein bisschen dagegen auf, oder? Wenn man überlegt. Naja. Und dann war, glaube ich, auch noch Thomas, oder? Das war ein Zweifler. Der hat ja gar nichts geglaubt. Aber beim Abendmahl war Jesus dabei. Wie kommt denn das? Also versteht ihr, die waren nicht würdig per se. Ich habe uns heute eine ganz tolle Botschaft mitzubringen. Keiner von uns ist per se würdig, das zu nehmen. Also ich könnte mich da nicht melden. Aber wisst ihr, das Geniale ist, Jesus hat dich und mich würdig gemacht, indem er uns einlädt und zu dir sagt, kommst du zu mir an meinen Tisch? Ich habe das für dich getan, ich würde gerne mit dir das Abendmahl feiern. Das Einzige, was wichtig ist zu wissen, dass wir es nicht auf unwürdige Art und Weise nehmen. An einer anderen Stelle steht gedankenlos, dass wir es gar nicht unterscheiden, dass wir einfach hingehen und essen, gar nicht bei der Sache sind, sondern dass wir verstanden haben, worum es geht, wenn wir Abendmahl feiern. Dass es nicht um Essen geht, sondern dass es darum geht, dass wir Brot und Wein oder Saft zu uns nehmen, in dieser Symbolik, in dieser Erinnerung, was Jesus für dich und mich getan hat. Und dass du weißt, dass du dein Leben diesem Jesus anvertraut hast, dass dieses, was er dort am Kreuz auf Golgatha getan hat, dass das eine Bedeutung für dich hat, dass du nicht sagst, ich mach's, weil das ja alle auch essen. Ich nehm's da mal mit, sondern weil du weißt, ich nehm das. Ja, warum eigentlich? Und hier möchte ich uns nochmal eine Bibelstelle vorlesen. Warum nehmen wir das und warum ist es so wichtig, dass du und ich, wir dabei sind und dieses Abendmahl nehmen? Jesus sagt einmal etwas ganz, ganz Spannendes. Er spricht nämlich, das ist eins von seinen Ich-Bin-Worten in Johannes 6, Vers 35. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Wer will das nicht, oder? Wer will das nicht, dass sein Hunger und Durst nach Leben endlich gestillt wird? Und Jesus sagt, ich bin's. Also es liegt irgendwie nahe, dass Jesus hier sagt, komm, nimm mich doch in dich auf. Darf ich das mal als Bild so sagen? Wenn wir Abendmahl feiern, sagen wir, Jesus, ja, das will ich. Ich will dich in mein Leben aufnehmen. Nicht nur irgendwo im Regal stehen haben, ich will, dass du in mir lebst. Und das drücken wir damit aus. Und das ist das würdig zu nehmen, indem wir sagen, Jesus, mir ist bewusst, ich esse ja nicht nur irgendwie Brot oder was auch immer, sondern ich nehme das, weil ich weiß, ich nehme dich in mein Leben auf. Ganz neu. Als eine Entscheidung. Und Jesus erklärt das dann nochmal ein Stück. Er sagt nämlich, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Und wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Nun wissen wir, dass dieses Brot, was hier ist, uns kein Leben geben kann. Aber in der Erwartung, dass wir sagen, Jesus, ich tue das, weil ich weiß, du machst mein Leben neu. Du machst mein Leben reich und du machst es lebendig. Dann hat das diese Kraft, dass wir Leben haben, dass du Leben hast. Das Brot aber, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Hier macht Jesus ganz klar, das ist das, was ich dort als Opfer am Kreuz gebracht habe. Für das Leben der ganzen Welt. Und jetzt kommt der Höhepunkt und den will ich euch nicht vorenthalten. Da steht nämlich dort ab Vers 54, wer mein Fleisch isst, Brot. Und wer mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Wie genial ist das, ihr Lieben? Und das machen wir uns im Abendmahl bewusst. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da ist eine Hoffnung, da ist eine Perspektive. Schaut mal, all das ist im Abendmahl Grund zur Freude? Klar, auf jeden Fall, genau auf jeden Fall. Und dann sagt er noch, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist das, was mich am meisten berührt, immer wieder an dieser Stelle. Weil Jesus sagt, hey Stefan, ich will die engste Gemeinschaft mit dir, die es überhaupt nur gibt. Ich will einfach dir ganz, ganz nahe sein. Und genau das ist es, was wir hier im Abendmahl ausdrücken. Jesus, ich will dich. Nicht irgendwo. Ich will dich in meinem Leben haben. Weil ich dich brauche. Was haben wir vorhin gesungen? Mehr. Ich brauche mehr von dir. Und genau das drücken wir hier im Abendmahl aus. Ich finde, es ist eine ganz intime und enge Gemeinschaft. Das ist die Dimension vom Abendmahl. Wir miteinander, mit Jesus, ganz eng verbunden. Und wir wissen, dass Jesus in uns lebt und dass wir trotzdem, und das wissen wir, dass das trotzdem unsere Sterblichkeit nicht auflöst. Wir müssen alle einmal von hier gehen. Wenn das jemand noch nicht wusste, es tut mir leid, aber es ist so. Ja, wir müssen alle einmal von hier gehen. Das wird nicht verändert, aber wenn wir dieses Mahl feiern, wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben, setzt das Auferstehungskraft frei in deinem und in meinem Leben. Amen. Daran glauben wir und das drücken wir auch damit aus. In seinem Blut haben wir Vergebung, heißt es in Jesaja. Oder im Psalm 103, Vers 3, der alle unsere Sünden vergibt und uns heilt von allen unseren Gebrechen. All das hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Daran denken wir, wenn wir Abendmahl feiern. Abendmahl ist geprägt von einer Auferstehungskraft und einer Auferstehungsfreude, ihr Lieben. Und das darf uns einfach bewegen. Er vergibt Schuld. Freude darüber. Er heilt Gebrechen. Er macht heil. Er macht gesund. Er macht uns stark. Ist das eine gute Botschaft, die uns Freude bereitet? Ich glaube schon. Ist dir bewusst, wer du bist? Auch gerade im Abendmahl. Und was du damit ausdrückst. Ich glaube, ihr Lieben, Gott will das neu in uns entfachen. Wenn ich darüber nachdenke, begeistert mich das total. Und ich kann so gut nachvollziehen, dass die ersten Gemeinden echt ins Jubeln gekommen sind darüber. Wisst ihr, man könnte jetzt sagen, ja, okay, die haben Jesus noch ganz persönlich kennengelernt. Die haben ihm Auge in Auge gegenübergestanden, haben gesehen, wie er ist, haben ihn erlebt. Aber meinst du nicht, dass Gott, auch wenn wir ihn heute nicht mehr direkt vor Augen sehen, dass er genau noch so lebendig ist und Kraft hat, dir zu begegnen heute? Ich glaube. Und ein letzter, ganz kurzer, letzter Aspekt, der hier ganz deutlich rüberkommt, ist dieser: Abendmahl ist ein Fest der Gemeinschaft. Ist ein Fest des Miteinanders. Und die Freude ist nicht nur über den Inhalt, über die Botschaft, sondern auch auf das Mahl selber miteinander der Gemeinschaft. Jesus hat gesagt, ich habe mich total gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu nehmen, aber mit euch. Ich habe mich auf euch gefreut, euch zu sehen, mit euch diese Gemeinschaft zu haben. Und die ersten Gemeinden haben sich darauf gefreut, hin und her in den Häusern miteinander zu sein, Gemeinschaft zu haben und das Mahl zu feiern. Gemeinsam feiern macht mehr Spaß, oder? Hallo? Gemeinsam feiern macht mehr Spaß, oder? Gemeinsam feiern macht echt Spaß. Wisst ihr, warum ich das sage? Weil aus dem Grund laden wir zu unseren Festen Leute ein. Jetzt wirst du sagen, ja, ist ja klar. Ah ja, klar ist das klar. Deswegen feiern wir auch gemeinsam Gott, wenn wir zusammen sind, weil es gemeinsam feiern etwas ist, was Gott in uns hineingelegt hat, Gemeinschaft zu haben. Ja? Hin und her in den Häusern, mitten im Leben, haben die das gefeiert und die haben sich gefreut. Mitten im Alltag, wie genial ist das? Sie haben die Auferstehung gefeiert, sie haben den Sieg Jesu gefeiert und das gemeinsam, haben sich davon erzählt, haben sich gegenseitig ermutigt. Manchmal fühlt man sich allein nicht immer so in der Lage. Und wie cool ist das dann, wenn ein anderer kommt und sagt, weißt du was? Das ist wie so eine Erinnerung, wenn der dann sagt, das habe ich heute mit Gott erlebt, vielleicht eine kleine Sache. Aber Gott hat geantwortet, hey, erlebt. Ja, ich weiß, stimmt. Ja, das brauchen wir manchmal, einfach so unterhaken einander. Sag, hast du schon vergessen, Jesus lebt? Stimmt. In all dem, was mich schon wieder beschäftigt hat, klar lebt er, danke. Und deswegen brauchen wir einander. Und deswegen ist es gut. Und ich kann das, was wir hier gehört haben, auch nur noch mal unterstreichen, dass ihr euch einladen lasst. Ich werbe darum, ganz egal wie jung, wie alt, wie egal in welcher Lebenssituation du bist, lass dich einladen für so eine kleine Gruppe unter der Woche. Wenn du sagst, ach, ich habe gar keine Zeit, dann such dir eine Gruppe, wo du Zeit hast. Es gibt so viele verschiedene Angebote über Hobbys, die dort einen Einstieg geben, über Bibellesen, Gebet, über sogar gemeinsam singen in Chor und was auch immer. Deine Gaben entdecken, wenn du eher so ein tiefgründiger Typ bist, kannst du auch in Lehre mit einsteigen und. Oder wenn du sagst, na, ich bräuchte so mal grundsätzlich was über den Glauben, da bin ich noch gar nicht so fest, dann... Wir haben zwar am Freitag schon begonnen, aber dann komm am nächsten Freitag mit zu so einem Glaubensgrundkurs mit dazu. Steht alles auf der Wand draußen, die ganzen Angebote. Wisst ihr, wir haben eine Sache auf dem Herzen. Wir wollen nicht nur eine Gemeinde sein, die so ein paar kleine Gruppen hat, so für die Freaks, die eben nicht genug kriegen können oder sowas. Ja? Ja, komm, oder die jungen Leute, ja, die müssen sich halt häufiger treffen, haben auch viel mehr Zeit. Nein, wir wollen eine Gemeinde sein, die aus kleinen Gruppen besteht. Also, dass wir wissen, jeder ist eingebettet in ein festes Beziehungsnetzwerk. Und da wissen wir nämlich, jeder hat auch Leute, die dann auch sagen, ich bete für dich. Ich bin für dich da. Wir lassen dich nicht hängen. Wir kommen auch mal vorbei. Nicht nur zum Beten, sondern wir helfen vielleicht auch mal das eine oder andere mit anzupacken. Wisst ihr, das ist unser Wunsch und unsere Vision. Und Abendmahl, da feiern wir die Gemeinschaft miteinander. Und ich glaube, dass das zutiefst nach dem Vorbild der ersten Gemeinde ist, die sich gegenseitig stärkten. Und es ist gut, wenn wir uns auch gegenseitig stärken. Wir wollen heute zusammen Abendmahl feiern. In Erinnerung an das, was Jesus getan hat, an seinen genialen Sieg. Und wir wollen heute mit Freude, kann man ja nicht machen, aber man kann sich einladen lassen, mit Freude dieses Fest zu feiern, als eine Jubelfeier und das jubelnd trotzdem würdig zu machen, indem wir wissen, worum es hier geht. Ja? Und das gemeinsam. Wir sind ein paar mehr als zwei oder drei. Du hast heute den Satz heute Morgen schön gesagt, da ist Jesus mitten unter uns. Und hier auf dieser Seite sind schon mindestens mehr als drei. Und wir dürfen das gemeinsam feiern. Und wir dürfen uns, wenn es heißt dann, dass wir eine Zeit des Prüfens haben und drüber nachdenken sollen, wie sieht's mit meiner Beziehung zu Gott aus, dann steht dort an dieser Stelle, und das finde ich super, jeder prüfe sich selbst. Wow, aha. Wir sind also keine Vereinigung von Polizisten. Ja? Die gucken, jeder prüfe sich selbst und dein Blick geht so, oh, mal gucken, wie der. Nein, sich selbst. Wir prüfen uns selbst, ja, und sagen dann, Jesus, ist meine Beziehung mit dir so, dass ich weiß, mein Leben gehört dir. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe dich von Herzen lieb. Und wenn du sein Opfer angenommen hast, diesen Tod dort am Kreuz für dich in Anspruch genommen hast, dann prüf das für dich, auch die Beziehung, in der du bist. Ich werde immer wieder mal gefragt, wenn ich mit jemandem irgendwo im Clinch liege, darf ich da eigentlich das Abendmahl nehmen? Bin ich dann würdig? Ich habe gesagt, du, gib das doch Gott, diesen Streit. Gib es von deiner Seite her frei. Such den Frieden. Klär das. Und geh nicht mit einem Krummeln im Herzen zum Abendmahl und denke, oh, das ist keine Freiheit. Das ist keine Freude, dann dort an dem Tisch zu stehen. Du darfst das ablegen. Und das heißt auch so schön, dann prüf sich an jeder selber, lege alles ab. Und dann steht, und dann esst und trinkt. Seid mit dabei. Wir werden uns das gleich nochmal anhören, wenn wir gleich Abendmahl feiern. Ich finde, Abendmahl ist etwas Wunderbares, Intimes mit Jesus und etwas total Frohmachendes gemeinsam. Stimmt das? Und ich glaube, das will Jesus heute Morgen unter uns tun. Dass er Ängste nimmt, Ängste unwürdig zu sein oder auch von falschem Denken über das Abendmahl befreit. Und dass du Jesus einladen kannst in jede Situation, wenn du dieses Brot und diesen Kelch, dieses Saft und Wein heute zu dir nimmst, dass du ganz konkret die Situation deines Lebens, wo du sagst, Jesus, da brauche ich dich. Meine Familie, meine Arbeit, meine Ehe, in meinem Leben, in meinem Körper, wo auch immer. Dann sagt Jesus, ich nehme dich jetzt ganz bewusst auf, in dir ist alle Kraft, Amen. Nimm das für dich und sag, Jesus, du bist der Mittelpunkt meines Lebens und ich nehme dich in diese Dinge mit hinein. Ich glaube, Jesus will das heute Morgen tun. Und auch für die, die sagen, ich habe diese Entscheidung noch gar nicht gefällt, ich habe Jesus noch gar nicht in mein Leben eingelassen, da möchte ich gleich eine Gelegenheit geben, dass du sagen kannst, ich will diesen Jesus einladen in mein Leben. Ich will, dass er reinkommt in mein Leben und dass er mein Herr, mein Gott wird. Ich will diese Vergebung erleben, diese Freiheit erleben. Kann ich das machen? Ja, er ist hier. Er lebt und er liebt dich und er will dir vergeben und will dich neu machen, will dich frei machen. Stimmt das? Amen. Ich darf uns bitten, dass wir gemeinsam aufstehen und wir wollen noch miteinander beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir eingeladen sind, gemeinsam Abendmahl zu feiern. Danke, dass du diese wunderbare Gelegenheit geschaffen hast. Dieses wunderbare Fest hast du eingesetzt, damit wir daran erinnert werden, Jesus, was es dich gekostet hat, uns zu erretten, uns zu erlösen, dass du dort ans Kreuz gegangen bist. Und danke, dass wir diesen Sieg mit Freude feiern dürfen, auch jetzt. Herr, und dass wir das gemeinsam tun. Herr, wie schön ist es, gemeinsam vor dir zu stehen, gemeinsam anzubeten und zu wissen, Herr, dass da Leute mich umgeben, Herr, die dich genauso von Herzen lieb haben und die dich eingeladen haben, in ihr Leben zu kommen. Und danke, dass du veränderst noch heute. Herr, und da bete ich von Herzen, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du jedem Einzelnen von uns die Bereiche und die Situationen unseres Lebens zeigst, Herr, wo du reinkommen willst und wo du anklopfst vor der Tür und wo du sagst, lass mich doch auch in diesen Raum, lass mich auch in diesen Bereich deines Lebens hinein. Herr, wir wollen das gleich im Abendmahl tun und dir darauf eine Antwort geben.